Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit einem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und somit heiße auch ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit für zwei ganz tolle Buchempfehlungen. Ich habe heute einen Spannungsroman für dich und einen Spannungsroman. Stimmt das jetzt so? Ja, doch. Also in dem zweiten Buch haben wir auch Spannung, Liebe, Drama, da ist irgendwie so ein bisschen alles mit dabei. Egal, fangen wir von vorne an. Welche Bücher habe ich denn für heute mit dabei? Wir haben einmal Old Country, Das Böse vergisst nicht von Matt Quarry und Harrison Quarry aus dem Heine Verlag. Also da hatte ich wirklich ganz große Erwartungen. Ob diese erfüllt wurden, erfährst du im Laufe der Folge. Und zum anderen, Uns bleibt immer New York von Mark Miller. Und wer eventuell hinter Mark Miller steckt, verrate ich dir später. Also meine Vermutung. Und wenn es so ist, es muss eigentlich so sein, dann ist das echt krass. Aber dazu kommen wir später. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Buch Old Country, Das Böse vergisst nicht, aus dem Heine Verlag an. Und hier bekommst du zuallererst mal den Klappentext von mir. Harry, ein Afghanistan-Veteran, der mit einer BTBS zu kämpfen hat, und seine Frau Sascha können ihr Glück kaum fassen. Ihr Angebot für eine kleine Farm in Idaho wurde angenommen. Die Nachbarn? Auf der einen Seite ein Nationalpark, auf der anderen Seite Dan und Lucy, ein älteres Ehepaar, mit dem sie sich auf Anhieb gut verstehen. Die beiden leben seit Jahrzehnten in dieser Gegend und bei ihrem ersten Besuch erklären sie den Neuling allerhand, wie sie die Apfelbäume im Garten richtig zuschneiden, wie man einen Zaun aufstellt, der so stabil ist, dass ihn die Hirsche aus dem Nationalpark nicht niedertrampeln, und wie man mit dem bösen Geist fertig wird, der seit Menschengedenken in diesem Tal wohnt. Das war der Klappentext. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 15 Euro und das E-Book aktuell für 11,99 Euro. Das Buch hat insgesamt 432 Leseseiten und ist am 15. Februar diesen Jahres bei Heine erschienen. Und weil sich der Klappentext schon so spannend und gut angehört hat, mein Empfinden, bekommst du jetzt auch die ersten Seiten von mir vorgelesen. Dann kannst du nämlich schauen, ob dir der Schreibstil gefällt, ob du so richtig in Stimmung kommst und ob das Buch halt so was für dich ist. Jetzt geht's los, mach es dir so richtig gemütlich und hier kommen die ersten Seiten des Buches Old Country, Das Böse vergisst nicht. Harry. Tja, als ich das erste Mal einen Menschen getötet habe, waren es eigentlich zwei, mehr oder weniger gleichzeitig oder direkt hintereinander mit ein paar Sekunden Abstand dazwischen. Im Geiste der radikalen Ehrlichkeit schlief mein linkes Bein ein, während ich diese Worte sprach. Ich wollte mein Gewicht nicht verlagern oder sonst irgendwas tun, das als Unbehagen oder Angst gedeutet werden könnte. Ich dachte mir, dass ich hier bin, um genau auf solche Dinge untersucht zu werden, in einem Moment der Offenheit nervös zu werden, eine körperliche Reaktion, die meine wahren Gefühle verrät. Das war 2010 in Afghanistan, ganz am Anfang der Operation Mujtarak, während der Schlacht um Maraya. Ich bin mit meinem Trupp auf einer Böschung oberhalb einer Straße in Stellung gegangen. Es war nur eine kleine Anhöhe, vielleicht 2 Meter über Straßenniveau. Überall lagen alte Autoreifen und sonstiger Müll herum. Wir haben nur die Straße gesichert und auf weitere Befehle gewartet. Mein Kumpel Mike war bei mir. Wir waren 20 Meter von den anderen entfernt. Der Rest von unserem Zug war weiter hinten, auf der anderen Seite der Böschung. Der Großteil unserer Kompanie war auch in der Nähe. Aber wir waren noch damit beschäftigt, den nächsten Teil des Vorstoßes vorzubereiten. Und verflucht hat es in der Stadt gestunken. Brennende Abfälle, Ziegenscheiße, Schweiß und all das. Und plötzlich sehen wir diese zwei Typen. Sie kommen von links und rennen die Straße hinauf, direkt auf die T-Kreuzung vor uns zu. Ich mache mit den Händen ein T-Zeichen. Der vordere der beiden hatte eine Kalaschnikow. Der andere war gerade am Funkgerät und hatte eine große Tasche dabei, einen Rucksack. Er hing über seiner Schulter und war randvoll mit abgefeuerten Panzerfäusten. Beide sahen aus wie Ende 20 oder Anfang 30 vielleicht. jedenfalls älter als ich. Im ersten Moment konnte ich nicht glauben, was ich da sah. Östlich von uns tobte ein fettes Feuergefecht. Genau in der Richtung also, aus der die Typen gerannt kamen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich geglaubt, wenn wir Taliban begegnen, dann welchen, die auf dem Weg zu einem Gefecht sind. Ich habe Mike angestoßen und sowas geflüstert wie, hey, das sind Talis? Er war genauso überrascht wie ich. Ich meine, wir haben sofort gewusst, dass das welche von den Bösen sind, aber wir konnten es einfach nicht glauben. Wir waren schon über ein Jahr hier, bevor die Sache mit Mariah losging, und hatten noch nie bewaffnete Kämpfer gesehen, die keine 200 Meter von uns entfernt einfach die Straße entlang laufen. Sowas bekommt man da drüben nur sehr, sehr selten zu Gesicht. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Wichser immer weit weg, weit, weit weg, wenn wir ihnen begegnet sind, haben unsere Patrouille unter Feuer genommen oder sowas. Aber das war ein echter, direkter Kontakt, verstehen Sie? Ich habe geglaubt, ich halluziniere. Ich nickte und setzte ein überraschtes Lächeln auf, als ich den Satz zu Ende sprach. Als sie die Straße erreichten, die wir von der Böschung aus überwachten, sie bog nach links ab, also weg von uns, haben sie sich hinter einem Autowrack geduckt. 100 oder höchstens 110 Meter weit weg. Aus der Richtung, aus der sie gekommen sind, also dem Feuergefecht, von dem sie wahrscheinlich gerade abhauen wollten, waren sie nicht zu sehen. Aber für uns saßen sie wie auf dem Präsentierteller. Ich meine, ich konnte sie beide komplett sehen. Ich musste mich kaum bewegen, um sie im Fadenkreuz zu behalten. Mike und ich, wir waren so geschockt, dass wir da hockten wie die Vollidioten und sie durch unsere Zielfernrohre begafft haben. Vollkommen sprachlos. Wahrscheinlich ganze 10 Sekunden lang. Und dann, ich weiß nicht genau, was mich zum Handeln bewegt hat, aber ich glaube, der Nähere der beiden hat zu mir raufgeschaut. Oder zumindest in meine Richtung. Also habe ich sie einfach beide erschossen. Zuerst den mit der Kalaschnikow, dann den daneben. Ich habe ihm den Rucksack voller Panzerfäuste weggeknallt. Und beide Schüsse waren Volltreffer. Ich meine, die beiden waren schließlich direkt vor mir. 100 Meter sind keine Entfernung. Die Kerle haben das Zielfernrohr praktisch komplett ausgefüllt. Es war wirklich nicht schwer. Ich legte mit voller Absicht eine Pause ein und sah ihm in die Augen. Vergiss nicht, ernst zu nicken, rief ich mir ins Gedächtnis. Sie waren beide auf der Stelle tot. Ich erinnerte mich, dass ich den ersten Kerl direkt unterhalb des Genicks getroffen habe und wie er einfach vornüber aufs Gesicht gefallen ist. Er hat nicht mal einen Muskel bewegt, um sich abzufangen oder dergleichen, hat seine Kalaschnikow nicht losgelassen, sondern sich einfach mit der Visage voraus auf die Straße gelegt. Wahrscheinlich wäre er K.O. gegangen, wenn er nicht schon tot gewesen wäre. Ich glaube, ich habe ihm durch die Wirbelsäule geschossen. Der andere sah seinen Kumpel vollkommen perplex an, nach dem Motto, was zum Teufel machst du da? Und dann habe ich ihm in die Brust geschossen. Als die Kugel einschlug, hat er das Funkgerät fallen gelassen und sich in einem Reflex mit beiden Händen hinter dem Rücken abgestützt, damit er nicht umfällt. Er sah aus, als würde er auf einem Handtuch am Strand sitzen und schaute vollkommen verwirrt rein, als ich das zweite Mal auf ihn schoss. Meine Gedanken wanderten zu einem weiteren Kerl, den ich ein paar Wochen später tötete. Er war älter, ein grauhaariger Krieger. Ich habe sein Gesicht danach noch oft vor mir gesehen, öfters als die der anderen. Ein Gesicht, das genauso beiläufig wie unwahrscheinlich von Gewalt kündete. Ich sah Dr. Peters an, der unmerklich nickte. Was fühlen Sie, wenn Sie diese Erinnerung mit mir teilen, Harry? Nun ja, ich blickte einen Moment zu Boden, versuchte mein bestes, aufrichtig, nachdenkliches Gesicht aufzusetzen, dann sah ich wieder ihn an. Nichts wirklich Besonderes, wenn ich die Geschichte einfach nur erzähle. Ich glaube, das Erste, was mir dazu einfällt, ist mein Kumpel Mike, der damals dabei war. Ich habe ihn seit ein paar Jahren nicht mehr gesprochen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Peters nickte. Haben Sie je bemerkt, dass diese Erinnerung, diese Erfahrung sich ungebeten in Ihre Gedanken drängt oder in Ihre Träume? Kommt sie manchmal über sie auf eine Art oder zu einem Zeitpunkt, den sie als überraschend oder unpassend empfinden? Ich achtete darauf, auch über diese Frage scheinbar ein paar Sekunden nachzudenken. Nein, eigentlich nicht. Peters nickte, wartete darauf, dass ich noch mehr sagte. Viele Seelenklempner drängen in so einem Fall mit einem »Können Sie nicht mehr darüber erzählen?« Aber Peters ließ die Frage einfach offen und gab mir dadurch das Gefühl, dass meine Antwort unvollständig war. Und anscheinend hat es funktioniert, denn ich habe tatsächlich weitergeredet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Erinnerung auf eine Weise auftaucht, die mich überrascht oder stört. Sie ist wie jede andere Erinnerung. Ich fühle mich nicht schuldig deshalb, falls Sie das meinen. Diese Kerle hätten mich erschossen, wäre der Spieß umgedreht gewesen. Es macht mir wirklich nichts aus, davon zu erzählen oder über die anderen Menschen zu sprechen, die ich getötet habe. Wenn jemand mich nach diesen Dingen fragt, erzähle ich sie gerne, aber ich, Sie wissen schon, fange nicht von mir aus damit an, solange ich nicht gefragt werde. Peters nickte. Sein Gesichtsausdruck sagte mir, dass ich die richtige Antwort gegeben hatte. Oder dass er zumindest nicht tiefer nachbohren würde. Nun, Harry, wir sind bereits weit über der Zeit. Ach was, Doc, mir ist vollauf bewusst, dass wir weit über der Zeit sind und das schon seit exakt 22 Minuten. Ich sah trotzdem auf meine Uhr und spielte den Überraschten. Oh ja, ich schätze, ich sollte dann wohl besser gehen. Peters stand auf und ging zu seinem Schreibtisch. Er nahm einen braunen Umschlag zur Hand und reichte ihn mir. Ich habe Ihnen hier ein paar Informationen über die Veteranenfürsorge in Idaho zusammengestellt. Wir haben Kliniken und Einrichtungen in Portocello, Twin Falls und natürlich in Boise. Ich weiß, all das Gerenne kann einem ganz schön auf die Nerven gehen, aber ich hoffe aufrichtig, dass Sie mit der Therapie weitermachen und sich jemanden suchen, mit dem Sie ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen können. Es ist wirklich wichtig. Auch wenn Sie erst seit einem Monat bei mir waren, sollen Sie wissen, dass Sie immer mit mir reden können. Sei es am Telefon oder per Videochat. Ich werde immer einen Weg finden, mir die Zeit für Sie zu nehmen. Zögern Sie nicht, sich zu melden. Ich stand auf, nahm den Umschlag entgegen und nickte. Das werde ich, Dr. Peters. Ich weiß Ihre Zeit wirklich zu schätzen. Mit Ihnen kann man gut reden. Der Doc schenkte mir ein gepresstes Lächeln und wir schüttelten Hände. Ich finde es großartig, was Sie und Ihre Frau vorhaben, Harry. Ich bin so froh, dass Sie und Sascha eine Möglichkeit gefunden haben, das Leben so zu verwirklichen, von dem Sie immer geträumt haben. Ganz im Ernst, ich beneide Sie. Nicht viele Menschen bekommen die Gelegenheit, einer solchen Leidenschaft nachzugehen. Ich weiß, dass es Ihrer beider Traum ist und ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg bei der Verwirklichung. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie beide dort aufblühen werden. Ich bedachte ihn mit einem Lächeln. In Denver wird es einfach zu voll. Und wenn das Leben in den Bergen nichts für uns ist, tja, dann kommen wir eben wieder zurück. Passen Sie gut auf sich auf, Harry. Peters behielt sein Lächeln bei, während er mir die Tür öffnete. Aber in seinem Gesicht war auch eine gewisse Sorge zu erkennen, möglicherweise Zweifel. Ich fragte mich, ob das Absicht war. Und hier höre ich jetzt auf vorzulesen, was es mit der Situation jetzt auf sich hat. Was sie mit dem Buch und der Handlung innerhalb des Buches zu tun hat, das erfährst du natürlich, wenn du das Buch selber liest. Ich hoffe, du bist ein bisschen in Stimmung gekommen. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, mich zuallererst gefragt, gerade als ich das erste Kapitel gelesen habe, was hat das alles jetzt mit der Story zu tun, die im Klappentext steht? Warum wurde das jetzt hier gerade so ausführlich besprochen? Ich lasse das mal so stehen und hoffe, du bist neugierig geworden. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass dieses Buch voller Horror steckt. Wirklich. Ein Spannungsbogen, der von Anfang bis zum Ende echt hochgespannt wird. Also da wird jedes Kapitel immer wieder einer draufgesetzt. Also ganz, ganz großes Kino. Wenn ich Sterne vergeben würde, würde ich dem Buch 5 von 5 Sternen geben. Ich hatte wirklich hohe Erwartungen an das Buch und das ist alles erfüllt worden. Also ich bin aus dem Lesen gar nicht mehr rausgekommen. Wir haben eine ganz, ganz komische Nachbarschaft. Wir haben eine ganz, ganz düstere Stimmung innerhalb des Buches. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Harry und Sascha wirklich in ein abgelegenes Landhaus ziehen. In eine, ja, Hütte will ich es jetzt nicht nennen, aber die haben sich da echt bewusst für ein abgelegenes Grundstück entschieden. Es ist weit und breit nichts in der Nähe. Dann haben wir das ältere Ehepaar, welches die einzigen Nachbarn der beiden sind, wo die beiden sich anfangs auch erstmal denken, boah, die haben sie doch nicht mehr alle. Was erzählen die denn da alles? Tja, wie viel Wahrheit in den Worten der Nachbarn steckt, das erfährst du leider auch erst, wenn du das Buch selber liest. Ich kann dir nur eins sagen, wenn du so richtig Lust auf Gruselstimmung hast, auf Horrorszenarien und so richtig Kopfkino, dann ist Old Country, das Böse vergisst nicht, echt der perfekte Spannungsroman für dich. Auch ein tolles Geschenk für jeden Buchfanatiker, der gerne Thriller, Krimis, Horror liest oder auch einfach jemand, der vielleicht so ein bisschen in die Buchwelt eintauchen will. Jetzt fragst du dich bestimmt, Herr Roxy, das ist ein Spannungsroman. Warum denn gerade das Buch für einen Anfänger in Anführungszeichen? Ja, weil diese ganze Atmosphäre innerhalb des Buches den Leser, die Leserin dazu bringt, das Buch einfach nicht mehr aus der Hand zu legen. Es wird als Roman deklariert, aber es ist definitiv ein Spannungsroman mit echt vielen Horroraspekten. Unglaublich. Also alleine diese Atmosphäre da reinzubringen in diese geschriebenen Zeilen, das haben die beiden Brüder, die Autoren, wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also ein absolutes Highlight von mir für dich. Falls du Fragen zu dem Buch hast, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Wir können da gerne in den Austausch gehen. Und nach so viel Spannung, Grusel und alles, was dazu gehört, kommen wir mal zu einer, jetzt hätte ich fast gesagt, schönen Geschichte. Aber da geht es ja auch ein bisschen rund. Aber da haben wir auch ein bisschen Liebe dabei und Dramatik. Wir kommen jetzt zu Uns bleibt immer New York von Mark Miller. Und ich habe ja schon am Anfang was angekündigt. Und zwar, Mark Miller ist ein Pseudonym. Das ist ein Fakt. Jetzt kommen wir zu einer Vermutung. Und ich begründe das jetzt so, damit du auch weißt, dass es eigentlich zu 99% so sein muss. Erstens, das Cover. Mich hat das Buch aus dem Piper Verlag erreicht. Das Buch wurde im Piper Verlag veröffentlicht und ich habe es unverhofft bekommen. Und als ich das Paket ausgepackt habe, habe ich das Cover gesehen und hatte direkt einer meiner Lieblingsautoren im Kopf, und zwar Julien Mousseau. Es ist wirklich für jeden, der den Autor kennt, weiß, okay, von Julien Mousseau die Bücher, die älteren Bücher, die haben alle so ein Cover, das geht genauso in die Richtung, also schau dir das Cover gerne mal online an. Und dann habe ich Mark Miller gelesen und ich denke mir so, okay, gut, Cover ist Cover. Dann habe ich die Story hinten gelesen auf dem Klappentext und denke mir so, Moment mal, ich muss das Buch direkt lesen. Ich habe das Buch direkt gelesen und es tut mir leid, Julien Mousseau, falls du diese Folge hier hörst, was wir jetzt mal nicht glauben, weil er ja Franzose ist, aber ich glaube, er kann sogar so ein bisschen Deutsch sprechen. Falls du diese Folge hier hörst, du hast dich durch deinen Schreibstil eigentlich schon verraten und auch durch den Handlungsaufbau und alles drum und dran. Also man könnte auf Uns bleibt immer New York Julien Mousseau als Autor draufschreiben. Also es passt wirklich alles zusammen. Und ich als großer Fan sage das, ja. Aber auch hier fangen wir ganz von vorne an. Du bekommst jetzt erstmal den Klappentext von mir, damit du weißt, was dich hier überhaupt erwartet. Los geht's! Lorraine leitet eine renommierte Pariser Werbeagentur. Ihre Leidenschaft aber gehört der Kunst. Als sie zur Versteigerung eines berühmten Gemäldes nach New York reist, wird sie im Central Park von einem Unbekannten überfallen. Nur das mutige Einschreiten des Malers Leo verhindert Schlimmeres. Zwischen den beiden funkt es sofort, doch sie sind in Gefahr. Lorraine wird von einem Stalker verfolgt, der alles über sie weiß und sie in anonymen Nachrichten bedroht. Und Leo, der bis vor kurzem als Kunstfälscher im Gefängnis saß, wird von seiner Vergangenheit heimgesucht. Schließlich macht er eine schreckliche Entdeckung, die ihre Liebe zerstören könnte. Das war der Klappentext. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 17 Euro. Das E-Book kostet aktuell 14,99 Euro. Das Buch hat insgesamt 433 Leseseiten und ist am 23. Februar diesen Jahres bei Piper erschienen. Und auch hier möchte ich dir die ersten Seiten nicht vorenthalten. Du kannst dir jetzt nochmal schnell was Leckeres zu trinken oder zu naschen holen, falls du neu hier bist. Hey, ich bin die Roxy, in meinen Folgen wird nicht gespoilert und während man meine Folgen hört, ist Naschen definitiv erlaubt. Ich fange jetzt an mit dem Vorlesen und wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's! Mai 2020. New York. 28. Mai 2020, gegen 8 Uhr morgens. Sanft streicht die Sonne über die Dächer von Manhattan. Sie spiegelt sich in der Millionenfenster der Wolkenkratzer, leuchtet hell in die breiten Straßenschluchten, schleicht sich in das grüne Laub im Central Park, dringt durch die Schiebefenster, die Glaswände der Büros, die Fenster der Hochbahn. Auf dieselbe Art dringt sie durch die drei Fenster in einem Künstlerloft in Soho, Midtown Manhattan, ein. Sie beleuchtet den großen Körper, der ausgestreckt vor dem Fußende des zerwühlten Betts auf dem Fußboden aus Eichenholz liegt. Beleuchtet auch die Plakate von Hans Hoffmann und C. Twombly, die an den Wänden hängen. Und den Hund, der winselnd die Dielen neben dem Körper zerkratzt. Lorraine steht in der schweren Brandschutztür. Von der Schwelle aus betrachtet sie die Szene. Wie betäubt. Angsterfüllt. Im nächsten Moment macht sie drei Schritte auf den Mann zu. Sie hört sich selbst seinen Namen sagen. Leo. Keine Reaktion. Durch das große Loft, das von den fröhlich tanzenden Strahlen der aufgehenden Sonne erfüllt ist, geht sie weiter auf ihn zu. Innerlich ist sie wie erfroren. Er sieht unglaublich schön und ruhig aus in diesem Moment, als er da ausgestreckt auf dem Boden liegt. Leo. Stille. Bis auf das jämmerliche Winseln des Hundes, seines Cockerspaniers, der seinem Herrchen jetzt mit dem Eifer und der Zärtlichkeit, die typisch für junge Hunde sind, übers Gesicht leckt. Seinem Herrchen, der im Sonnenschein überaus friedlich wirkt und die tierische Zuwendung über sich ergehen lässt, als schliefe er. Leo. Keine Antwort. Panik überkommt sie. Sie fällt auf die Knie, schüttelt ihn, schlägt ihm ins Gesicht. Schon rollen Lorraine die Tränen über die Wangen. Sie glänzen im goldenen Morgenlicht. Leo, bitte, mach die Augen auf, sag was, Leo. Sie beugt sich über ihn, sucht nach seinem Puls, seiner Atmung. Findet beides. Er lebt. Er atmet. 20 Sekunden später öffnet er seine großen hellgrauen Augen und richtet diesen lichtvollen Blick auf sie, der sie immer dahinschmelzen lässt. Er versucht zu lächeln. Sein Gesicht ist kalkweiß. Lorraine, du bist da. Hab keine Angst. Ruf einen Krankenwagen, sagt er mit schwacher Stimme. Jetzt, Liebling. Erneut schließt er die Augen. Er atmet noch, ist aber offensichtlich wieder ohnmächtig geworden. Mit zitternder Hand holt Lorraine ihr Handy heraus. Die Tränen trüben ihren Blick. Konzentrier dich. Sie braucht 2 Anläufe, um die 911 anzurufen. Eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie stammelt, bringt alles durcheinander. Die Stimme fragt sie ruhig nach ihrem Namen und ihrer Adresse. Für den Fall, dass das Gespräch unterbrochen wird. Die Worte sprudeln aus ihr heraus, aber die Frau von der Leitstelle unterbricht sie und fordert sie auf, noch einmal von vorn anzufangen. Das regt sie noch mehr auf. Diese Frau ist dermaßen ruhig, dass Lorraine beinahe die Beherrschung verliert. Sie atmet durch, spricht langsam und deutlich. Die Frau am anderen Ende der Leitung begreift sehr schnell, dass etwas Schlimmes vorgefallen ist und bittet sie, am Apparat zu bleiben. In diesem Moment öffnet er die Augen und sagt, ist nicht so schlimm, um dann ein weiteres Mal das Bewusstsein zu verlieren. Es ist exakt 8.30 Uhr an diesem Morgen des 28. Mai 2020 in New York. Sie sieht, wie sie ihn auf einer Trage, deren Rollen unangenehm quietschen, abtransportieren. Die untere Hälfte seines Gesichts bedeckt eine Sauerstoffmaske. Die Sanitäter tragen Stoffmasken. Seine Haare, die sie bei ihrer ersten Begegnung ein bisschen zu lang fand, umrahmen sein schönes Gesicht mit den geschlossenen Lidern und erneut spürt sie, wie die Angst von ihr Besitz ergreift. Sie schließt die Tür des Lofts hinter sich, wobei sie den Cockerspaniel entdeckt. Er sitzt allein mitten im Raum und hat den Blick auf Lorraine gerichtet. Diesen traurigen, verlorenen und ratlosen Blick eines herrenlosen Hundes und sie spürt, wie ihr ein weiteres Mal die Tränen in die Augen steigen. Dann begleitet sie die Sanitäter zum Aufzug. Wooster Street. Die Hecktüren des weißen Rettungswagens mit den orangefarbenen und blauen Streifen sind weit geöffnet. Die Tragbare wird hochgehievt und gleitet in die Führungsschienen. Sie sieht Leo im Inneren des Wagens verschwinden, das Ding verschlingt ihn förmlich. Dann steigt sie wieder die Treppe hinauf und sucht ein paar Sachen zusammen, die er im Krankenhaus brauchen wird. Und weiß tief in ihrem Inneren und mit schmerzhafter Gewissheit, dass er nicht zurückkommen wird. Und hier höre ich jetzt auch auf vorzulesen. Ich denke, das war eine sehr, sehr gute Stelle. Was für ein Einstieg! Also wir wissen ja, dass es hier um unsere beiden Protagonisten geht, um Leo und um Lorraine. Und ich muss wirklich sagen, ich war echt geschockt, dass es so anfängt, das Buch. Weil, ist das jetzt schon das Ende? Was ist passiert? Hä? Was geht hier ab? Ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden sind so, so gut ausgearbeitet. Also die Charaktere an sich sehr geheimnisvoll, sehr, sehr stark. Beide haben sehr, sehr starke Charaktereigenschaften, die im Buch so gut durchkommen und ausdrucksstark zu Blatt gebracht wurden. Also ich bin so begeistert, und das kenne ich natürlich auch von Julien Mousseau. Ich muss das jetzt leider immer wieder bringen, weil ich darauf einfach nicht klarkomme und ich warte auf die Bestätigung irgendwann, dass bestätigt wird, Mark Miller ist Julien Mousseau. Nur, dass ich das hier in dieser Folge festgehalten habe. Im Buch selbst haben wir, wie bereits am Anfang der Folge erwähnt, ganz, ganz viele verschiedene Elemente. Wir haben Spannung, wir haben Dramatik, wir haben eine Liebesgeschichte. Wir haben echt alles in einem Buch vereint. Auch das ist typisch für Julien Mousseau. Ich kann es nur immer wieder sagen. Also, liebe Leute von Pipa, ich weiß, ihr hört euch meine Folgen ja auch an. Gerade die Folgen, wo ich eure Bücher vorstelle. Könnt ihr mir dazu ein Statement geben? Es bleibt doch unter uns. Also ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Sehr, sehr gerne. Das musste ich jetzt hier auch nochmal erwähnt haben. Also wir haben wirklich alles mit dabei. Ein ganz, ganz tolles Buch. Diese Wendung innerhalb des Buches, ich bin einfach nicht drauf klargekommen. Die Geschichte an sich, wir befinden uns innerhalb des Buches in Paris, in New York. 2 ganz, ganz tolle Städte. Ich bin ja ein ganz großer New York-Fan. Ich liebe Paris. Ich war in beiden Städten schon wirklich oft und ich liebe es einfach. Und wie das jetzt hier miteinander verbunden wurde, finde ich einfach ganz toll. Ich finde die Geschichte super toll, wie sich Lorraine und Leo kennengelernt haben. Wie das aber ausgeht, das erfährst du natürlich, wenn du das Buch selber liest. Ich kann dir nur eins sagen, ganz, ganz großes Kino. Es war mein erstes Buch von Mark Miller. Ich muss dabei einfach schmunzeln. Es hat mir durchaus gut gefallen und ich glaube, ich werde Mark Miller gleichsetzen mit Julien Mousseau. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich muss das jetzt hier einfach immer wieder so bringen. Tut mir leid. Also da musst du jetzt als Zuhörerin einfach durch. Was haben wir denn noch so im Buch? Also wir haben natürlich auch eine Message, die wiedergegeben wird. Da möchte ich auch nicht zu viel verraten, aber es wird verdeutlicht, was Familie eigentlich wirklich bedeutet. Wir haben Neuanfänge, die thematisiert werden. Wahre Freundschaft. Was ist wahre Freundschaft? Das erfahren wir auch innerhalb des Buches. Also wirklich ganz, ganz viele Elemente, die in einem Buch vereint werden und die super gut harmonieren. Also dieser Schreibstil und der Aufbau der Geschichte, wie das so alles miteinander verwoben wird, ganz großes Kino. Also ich habe dir heute wirklich zwei Highlight-Bücher für mich vorgestellt und ich hoffe, da ist auch was für dich dabei. Ich hoffe wirklich sehr, dass du auch fündig wirst. Und falls du Fragen zu dem Buch hast, kannst du dich auch hier sehr, sehr gerne an mich wenden. Entweder über Instagram, über meine Homepage www.roxyspodcast.com oder schreib mir einfach eine E-Mail. Das kannst du sehr gerne auch tun. Ich freue mich auf jeden Fall auf unseren Austausch und nächste Woche geht es mit einem ganz tollen Interview weiter. Und zwar habe ich eine Einladung erhalten, den Serengeti-Park zu besuchen. Und da habe ich eine persönliche Führung vom Inhaber, vom Geschäftsführer von Fabrizio Sepe bekommen. Der ist mit mir durch den Park gefahren, hat mir ein paar Fragen beantwortet über seine Biografie, die rauskam. Also lasst dir das auf jeden Fall nicht entgehen. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch, ein ganz tolles Erlebnis. Der Serengeti-Park in Hodenhagen ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ein Familienbetrieb, Unternehmen hört sich so blöd an, aber es passt ja. Also es liegt schon immer in Familienhand, in Anführungszeichen. Mehr zur Geschichte vom Serengeti-Park erfährst du dann nächste Woche. Gleiche Zeit, sonntags, wie immer. Und falls du so lange nicht warten magst, kannst du dir auch sehr, sehr gerne vergangene Folgen anhören. Die bleiben ja immer aktuell. Und ja, somit sind wir auch am Ende meiner heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und da wir ja heute Muttertag haben. Heute ist ja der 14.05.2023. Möchte ich auch meine Mami hier in der Folge grüßen. Mama, ich hab dich lieb. Bin so froh, dass ich dich habe. Und wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal. Das wollte ich jetzt noch mit unterbringen. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Fühl du dich auch gedrückt. Und bis dann. Ciao.
Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Roxys Podcast.